Wenn ihr in Leipzig obdachlose Menschen seht, habt ihr euch dann schon mal gefragt, wie sie leben? Was ist ihnen wohl zugestoßen, sodass sie nun kein festes Dach über dem Kopf haben?
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Nicole Gjiva von der Leipziger Volkszeitung und ich möchte jetzt erstmal wissen, was bewegt euch zurzeit am meisten? Zu welchem Thema wünscht ihr euch eine Podcast-Folge? Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@lvz.de oder über unseren Instagram-Kanal. Heute schaue ich hinter die Recherche von LVZ-Reporter Marc Daniel. Er hat den obdachlosen Julian getroffen und wird ihn ein ganzes Jahr lang immer wieder begleiten und über sein Leben schreiben. Hier ein Ausschnitt aus Marcs aktuellem Text.
Julian, die Wohnung und eine Perspektive verlor. Die erste Nacht verbrachte er auf einem Spielplatz am Auensee. Seitdem versucht er, eine Wohnung und einen Job zu finden, bislang erfolglos. Julians Zukunft ist ungewiss, die Vergangenheit schwierig.
Seine Mutter war alkoholkrank, hat das Sorgerecht entzogen bekommen. Julian wuchs vor allem im Kinderheim auf. Er war insgesamt 4 Jahre lang im Gefängnis wegen kleinerer Straftaten. Warum er nun auf der Straße lebt, dazu kommen wir ein wenig später. Und was mich jetzt interessiert, das sind ja nicht gerade Dinge, die man einem Reporter anvertraut. Wie hat er dir das alles anvertraut, Marc?
Ja, da muss ich erstmal mich bei der Bahnhofsmission bedanken, oder möchte ich, weil die hat mir den Julian vermittelt. Über die Bahnhofsmission schreibe ich schon seit einigen Jahren. Das ist ein tolles Team, das sich wirklich immer mit der Überschrift Nächstenliebe leben, um solche Menschen kümmert, die gestrandet sind, die Rat brauchen, die auch Gespräche brauchen oder nur einfach mal einen Kaffee brauchen. Und die kennen den Julian schon eine ganze Weile. Und meine Anfrage an die Bahnhofsmission war damals, also vor einigen Wochen, gibt es jemanden, den ihr mir vermitteln könnt, der bereit ist, mit mir zu reden, auch seinen Namen zu nennen. Und dann haben die sich auch relativ prompt gemeldet und haben gesagt, wir haben da so 2, 3 Personen. Und da war Julian dabei. Der hat mich natürlich schon ganz genau angeguckt, aber ich denke mal, dass das Team da gesagt hat, dem kannst du, glaube ich, vertrauen. Nach dem ersten Beschnuppern war eigentlich klar, dass da ein Draht ist und dass er auch mir vertrauen kann. Und dann haben wir kurz darauf schon was ausgemacht. Und ich habe ihm natürlich auch gesagt, du, wenn ich was über dich schreibe, da gibt's bestimmte neuralgische Punkte oder sensible Punkte, da kannst du gerne nochmal drauf gucken und sagen, es ist vielleicht nicht so gut, wenn das in der Zeitung oder im Internet steht. Und von daher hatten wir auch ein Agreement, bei dem er dann auch gelassen umgehen und an die Sache rangehen konnte. Und das hat man auch gemerkt.
Genau, das wäre nämlich auch meine Frage jetzt gewesen, wie du vorgegangen bist, um jemanden zu finden, weil ich mir vorstellen kann, dass nicht jeder, der obdachlos ist, auch gerne mit einem Reporter eben sprechen möchte. Gab es da noch eine Vorlaufzeit, bevor du Julian gefunden hast und die Bahnhofsmission angesprochen hast, oder wie war das?
Ja, die gab es auf jeden Fall. Also ich hatte gewissermaßen mehrere Quellen angezapft. Einmal die Bahnhofsmission, dann ein Hostel in Konnewitz, das für ein knappes Vierteljahr auch Obdachlosen ein Obdach gegeben hat. Die waren ja auch sonst geschlossen wegen der Corona-Regeln. Und die haben sich um die gekümmert. Die haben natürlich auch Vertrauensverhältnisse aufgebaut. Ich kenne das Team auch ein bisschen. Und dann habe ich die gefragt, könnt ihr mir jemanden empfehlen, der sich vorstellen könnte, porträtiert zu werden von uns? Denn das Ansinnen ist ja, nicht nur ein einzelnes Porträt zu schreiben, sondern wirklich die Person über möglichst ein Jahr lang mindestens zu begleiten und dessen Schicksal auch zu dokumentieren. Viele von uns wissen ja überhaupt nicht, wie Obdachlose leben. Wie wird man obdachlos? Warum wird man obdachlos? Wie lebt man dann? Was hat man für einen Alltag? Was denkt man über die, in Anführungszeichen, normalen Menschen? Zitat von Julian übrigens. Und da hatte ich ein gutes Gefühl, dass das klappt, aber es war dann doch ganz schön schwierig. Ich erinnere mich, ich hatte das Hostel mal besucht. Die haben ja auch ein Café, was auch für andere Gäste zugänglich ist. Und da war ich habe vergessen, wie der hieß, der war sozusagen in Anführungszeichen Kandidat. Und der war auch ganz offen und hat dann aber dann hinterher doch einen Rückzieher gemacht, hat gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und was ein bisschen skurril war, da war eine junge Frau, da hat die Steffi vom Hostel gesagt, ja, das wäre auch eine Person, bei der könnte ich mir das vorstellen. Ich habe die auch schon angesprochen, aber die möchte dich erstmal sehen, ohne mit dir zu sprechen. Das heißt, ich war wirklich an einem Morgen da in dem Café, habe einen Kaffee getrunken, mich mit Steffi unterhalten und irgendwann kam diese Frau dann rein, hat sich in der Ecke gesetzt, gefrühstückt und hat mich beobachtet. Ich kam mir so ein bisschen vor wie beim Casting und das ist dann auch schief gegangen. Die hat mir dann hinterher eine Mail geschrieben und gesagt, dass sie das nicht möchte mit mir, sondern lieber mit irgendeiner anderen Person. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe dann auch ihr freundlich zurückgeschrieben und habe dann salopp gesagt, entweder mit mir oder gar nicht. Und ja, dann war das war da leider auch ein Haken dran. Und dann war ich schon so ein bisschen ratlos und dachte, Mensch, trotz der guten Verbindungen ist das so schwierig. Und dann hat aber die Bahnhofsmission mir Signale gegeben und gesagt, du, wir haben da ein paar Personen, lass uns einfach mal auf einen Kaffee treffen. Und da waren dann insgesamt 3 Leute. 2 haben noch so hin und her überlegt und der Julian hat gesagt, ach komm, ja, können wir gerne machen.
Hattest du da aber auch Berührungsängste?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Berührungsängste mehr, weil ich ja, wie schon erwähnt, öfter auch mal über die Bahnhofsmission schreibe. Und ich hatte vorher schon mal ein Porträt über einen Obdachlosen gemacht. Bei dem war es nicht ganz so locker wie bei Julian. Der wollte also mit, verständlicherweise auch durchaus, mit anderem Namen bezeichnet werden, nur von hinten fotografiert werden. Und das Gespräch war aber auch ganz angenehm. Es war auch ein witziger, netter Typ. Die haben natürlich alle Schicksale, die nicht so witzig sind. Aber das war auch schon ganz angenehm. Und so mit der Zeit, je öfter ich mit der Bahnhofsmission zu tun hatte, habe ich da auch die Hürden nicht mehr gespürt, so die inneren. Das fließt dann schon so, das Gespräch. Und der Kontakt ist völlig natürlich.
Weil du das jetzt gerade selber erwähnt hast, dass da Schicksale sind, die natürlich auch berührend sind. Wie gehst du damit um?
Also, ich denke schon, dass ich ein empathischer Mensch bin, aber ich habe Gott sei Dank eine gesunde Sperre, das nicht zu nah an mich ranzulassen. Also das sind schon schlimme Schicksale. Also wie du ja schon eingangs erwähnt hast, der Julian ist mit einer alkoholkranken Mutter aufgewachsen. Zwischendurch wurde das sogar nochmal versucht, ob er zurückkommen kann. Es ist ganz schrecklich gescheitert. Das sind ganz, ganz üble Schicksale. Aber ich kann mich da schon von abgrenzen. Also ich sag jetzt mal, als Sozialarbeiter würde ich nicht taugen, weil das würde mir zu sehr an die Nieren gehen. Aber in der Welt des Journalisten hat man ja nicht nur diesen einen Fokus, sondern ganz, ganz viele Facetten. Und als Tageszeitungsjournalist ist man sofort auch wieder in einem anderen Themenspektrum und kann das dann auch wieder abschütteln. Aber täglich möchte ich das nicht machen. Das ist schon ganz schön, ja, auch oft emotional, ne?
Jetzt aber zurück zu Julian, so auf seine Person. Wie wurde er denn selbst obdachlos?
Ja, der ist seit November 2020 obdachlos. Der wollte vorher mit seiner damaligen Freundin zusammenziehen. Das war eigentlich alles geklärt. Er hatte auch einen Job. Und dann kam es zu einem massiven Streit. Er kann sich das bis heute noch nicht erklären, warum das so war. Sie hat ihm vorgeworfen, nicht zuverlässig genug zu sein, glaube ich. Und dann ist dieser Streit eskaliert und er erzählt, sie hat mich gewürgt und bedroht und später aber der Polizei erzählt, ich sei ihr an die Gurgel gegangen und hat betont, dass das eine Lüge sei, es sei umgekehrt gewesen. Aber er kann das natürlich nicht beweisen und jetzt steht ein Gerichtsprozess an. Und in der Nacht noch ist er dann halt raus. Die alte Wohnung war gekündigt und er stand dann schlicht und ergreifend auf der Straße und hat dann erstmal, wie gesagt, am Auensee übernachtet und ja, war dann erstmal völlig orientierungslos und auch ängstlich, hat er mir gesagt.
Da steht ja jetzt erstmal Aussage gegen Aussage. Konntest du das irgendwie verifizieren?
Das habe ich in dem Fall gar nicht erst versucht, weil das wäre jetzt ein anderer journalistischer Ansatz. Also wenn, dann wäre die Geschichte, wie ist das wirklich passiert, was steckt dahinter, wer hat Recht, dann wäre das so eine juristische Aufarbeitung und das ist ja in dem Fall nicht der Ansatz. Das hatte ich auch bei dem vorher schon erwähnten Obdachlosen, den ich porträtiert habe. Der hat zum Beispiel erzählt, dass es in den Unterkünften, wo er manchmal ist, ganz schlimm zugeht und das Personal sei total fies und zu streng und würde Sachen verbieten. Das wäre völlig überdimensioniert. Und da habe ich auch so gedacht, ja, ich muss das jetzt mal so als Aussage stehen lassen. Denn dann müsste ich eine Recherche betreiben. Wer könnte das gewesen sein? will der oder die sich mir gegenüber äußern, hätte die Behörden kontaktieren müssen, was die dazu sagen, also eine Stellungnahme einziehen. Und dann hätte diese Geschichte einen ganz anderen Drive bekommen. Und so muss man in dem Fall dann als Journalist sagen, okay, das kann ich jetzt für diese Geschichte nicht verifizieren, ich lasse das mal so stehen. Das kann man ja auch durch bestimmte Stilmittel ein bisschen relativieren und sagen, behauptet er oder aus seiner Sicht war das so und so, ne, dass man da sich nicht mit der Sache so gemein macht. Dann ist es, denke ich, legitim, das so zu formulieren.
Vor allem, weil eben die Geschichte ja auch von diesen Personen dann handelt.
Genau, das ist ja deren Sicht, deren Kosmos wird abgebildet. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht fair, alles in Frage zu stellen, sondern das ist sein Leben und das, wie er das beschreibt. Mein Lieblingsschriftsteller Max Frisch hat mal geschrieben, jeder Mensch erfindet sich seine Geschichte, die er dann für sein Leben hält. So ungefähr hat er das formuliert. Und das kennen wir, glaube ich, ja auch selber. Das haben die Obdachlosen nicht exklusiv. Wir haben unsere eigene Sicht und wenn jemand das mal von außen anschaut, kann es sein, dass der oder die sagt, ey, Moment, das war aber ganz anders. Also von daher würde ich sagen, kann man alles so stehen lassen.
Du begleitest Julian jetzt für ein Jahr lang. Hm. Was hat dich denn bisher am meisten überrascht?
Zwei Dinge haben mich überrascht. Das eine, was er auch selber anspricht, also er sieht überhaupt nicht aus wie, in Anführungszeichen, der klassische Obdachlose. Und da kommen wir uns ja selbst schon wieder auf die Schliche, was wir für ein Klischee haben vom Obdachlosen. Also der hat saubere Klamotten an, hat eine gepflegte Frisur, kommt also optisch überhaupt nicht so rüber als Obdachloser. Und das finde ich natürlich auch richtig spannend, denn ich denke, innerhalb der Obdachlosen-Szene gibt es so viele Schattierungen, wirklich, es gibt nicht den oder die Obdachlose. Es gibt Menschen, die aufgrund von Drogensucht obdachlos wurden, die aufgrund von vielleicht psychischen Problemen plötzlich nicht mehr arbeiten konnten und die Miete nicht mehr finanzieren konnten. Es gibt welche, die so aufgewachsen sind mit ihren Eltern und das gar nicht anders kennen. Es gibt so viele Schattierungen und auch da Menschen, die schwerst alkoholabhängig sind, mit denen man kaum noch reden kann und welche, die völlig klar im Kopf sind. Also das, deswegen ist das mega spannend. Und der Julian kommt jetzt gar nicht so rüber, aber weiß natürlich unglaublich viel über die Szene und gewährt mir da sehr spannende Einblicke. Das ist das eine, also das Äußere. Und das andere, das fand ich richtig toll, der hat dann in der Nähe der Bahnhofsmission mir Orte gezeigt, wo Obdachlose auch sich, in Anführungszeichen, eingerichtet haben, wo sie übernachten, wo sie sich dann tagsüber aufhalten und auch Stellen, wo er sagte, das hier ist zum Beispiel die Drogenhölle, hier sollte man nicht übernachten, weil es da Ratten gibt, dieser Platz hier ist weitestgehend unbekannt und so. Und das hat mich sehr positiv überrascht, dass er so viel Vertrauen hat und mir das gesagt hat. Also das war ja in der Nähe des Zentrums oder im Zentrum. Den genauen Ort sage ich natürlich nicht. Aber das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass er da so offen war.
Weil du es gerade erwähnt hast, er hat saubere Sachen an, Frisur sitzt und so weiter. Wie macht er das denn, wenn er eigentlich kein festes Zuhause hat?
Da muss ich zugeben, wie er jetzt seine Klamotten wäscht und so sauber hält, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es auch in Zentrumsnähe, sage ich jetzt mal ganz nebulös, auch eine Quelle gibt, wo frisches Wasser rauskommt und wo die Obdachlosen sich waschen und auch die Sachen sauber machen. Und das ist ganz reines, klares Wasser. Ist natürlich, wenn wir das sehen, gerade jetzt in den noch oder wieder kälter werdenden Tagen, wirklich eine echte Herausforderung, weil es ist eiskalt. Und der Julian sagt auch, ja, das muss man schon wollen. Aber er will das. Und das ist ja sein Anlaufpunkt zum Reinigen sozusagen.
Er hat dir jetzt auch eine Sprachnachricht geschickt, die würde ich jetzt erstmal einspielen, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal ein bisschen was von ihm hört auch.
Den Leuten, die den Artikel lesen, wird es nochmal die Sicht nochmal, hoffe ich mal, ein bisschen anders auf den Obdachlosen, wie soll ich sagen, wird es nochmal ändern. Und wie gesagt, ich gebe ja auch mein Gesicht bekannt. Also die Leute denken sich dann auch irgendwann mal, ach scheiße, den habe ich schon mal am Bahnhof stehen sehen.
Wie Kann sich Julian eigentlich ein Handy leisten?
Julian bezieht ja Hartz IV und deswegen kann er sich das leisten. Er hat jetzt kein Mordsbudget, aber das geht schon. Deswegen nimmt er auch so an sozialen Netzwerken durchaus teil. Der ist auch bei Facebook und hat auch was nach diesem Artikel geschrieben und ist auch schon in Austausch mit anderen Menschen gekommen. Also da nimmt er schon dran teil und kann bestimmte Sachen sich leisten. Das hört sich jetzt so groß an. Der heizt ja zum Beispiel mit so einem Tontopf, für den man Teelichte braucht. Und die kauft er dann und so. Da geht auch eine Menge Geld für drauf, weil es ist immer noch kalt, nachts vor allen Dingen. Und er wohnt mit zwei anderen zusammen und die, mit dieser speziellen Technik heizen die dann und so. Die haben andere Ausgaben als wir, aber sie haben sie.
Er ist ja jetzt auch auf der Suche nach einer Wohnung und nach einem Job. Wie läuft das denn so gerade?
Im Moment habe ich das Gefühl gehabt bei dem Gespräch, ist das noch nicht so zielgerichtet bei ihm. Also er sagt, er sucht noch, aber wie emsig er das jetzt betreibt, das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass er sich beworben hat für dieses Projekt Housing First von der Stadt. Das wurde im vergangenen Herbst eingerichtet. Das ist ja ein Projekt, was aus Skandinavien kommt und basiert darauf, dass die Stadt Wohnraum für Obdachlose zur Verfügung stellt, kostenlos, und damit diesen berühmten Teufelskreis durchbrechen will. Menschen haben keinen Arbeitsplatz und keine Wohnung und die kriegen auch keinen Arbeitsplatz ohne Wohnung und umgekehrt. Also das ist ja eine ganz vertrackte Sache. Und die Stadt hat dieses Modell aus Skandinavien jetzt aufgegriffen, was dort übrigens sehr, sehr erfolgreich läuft. Insofern, als die Obdachlosen wirklich zur Ruhe kommen, sich besinnen können und daraufhin eine ganz andere mentale Voraussetzung auch haben, um sich für Jobs zu bewerben. Also die Erfolgsquote ist sehr, sehr hoch. Und der Julian hat sich dafür beworben, ist leider abgelehnt worden. Das aber nicht aufgrund irgendwelcher Verfehlungen oder sonstiger Kriterien, sondern einfach, weil es ein Losverfahren ist. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, 25 oder 20 Wohneinheiten für 25 Leute. Und der Gerechtigkeit halber wurde das ausgelost und er ist leider über den Tellerrand gefallen. Aber er hat Hoffnung, dass das beim nächsten Mal, das soll es ja wieder und weiterhin geben, dass er dann vielleicht Glück hat.
Wir haben das ja jetzt schon häufiger erwähnt. Julians Schicksal ist kein einzelnes. Macht die Stadt genug?
Also nach allem, was ich recherchiert habe, tut die Stadt da eine ganze Menge. Es gibt zum Beispiel die Wohnungslosenhilfe. Es gibt eine schnelle Vermittlung in adäquate Unterkünfte. Es gibt den Sozialdienst Wohnungsnotfallhilfe. Also der berät und hilft auch präventiv schon, um Wohnungsverlust zu vermeiden, wenn sich da was anbahnt. Es gibt ganz viele Übernachtungsmöglichkeiten für Frauen, für Männer, für psychisch Kranke. Also ich glaube, es sind 5 Anlaufpunkte, wenn ich das jetzt spontan mal richtig sehe, ja. Und da kann sich die Stadt keinen Vorwurf machen. Es gab in den letzten Jahren mehrfach Anfragen beziehungsweise sogar Vorwürfe von Leserinnen und Lesern, was den Umgang mit Obdachlosen betrifft. Mich rief mal vor, das ist bestimmt schon 4 Jahre her, eine Frau an und sagte, vor unserem Mietshaus ist ein Obdachloser, es ist kalt. Ich bringe dem ab und zu was zu essen, aber der wird bald erfrieren. Wir müssen da unbedingt was tun. Ich habe die Stadt schon angerufen, ich habe die Polizei schon angerufen, die Feuerwehr. Manche kommen dann vorbei, sprechen mit dem, aber da passiert nichts. Dazu muss man, und das ist ganz wichtig zu wissen, sagen, gegen den Willen dieser Menschen kann man nichts tun. Wenn der Mann, in dem Fall war es ein Mann, sagt, ich möchte aber hier bleiben und ich möchte nicht in eine Notunterkunft, da muss man das respektieren. Es gibt nur einen einzigen Anker, um ihn dann da rauszuziehen, und das ist Gefahr für Leib und Leben. Also wenn man wirklich merkt, es sind jetzt minus 20 Grad oder der ist nicht mehr zurechnungsfähig und rennt auf die Straße oder so. Also wenn man merkt, dass er stark gefährdet ist, dann kann man das gegen seinen Willen tun. Ansonsten ist das in unserem Staat auch so nicht erlaubt. Das wissen viele Leserinnen und Leser nicht und geben dann der Stadt die Schuld. Das ist aber falsch, wirklich in dem Punkt. Es gab auch mal eine Anfrage, die ganz interessant war. Da hat sich einer gemeldet. Das war so die zum Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-16, wo ja auch viele aus arabischen Ländern kamen. Und der hat dann angerufen und war auch nicht der Einzige, der dann so etwas ketzerisch behauptet hat, Flüchtlinge würden besser behandelt als Obdachlose. Dahinter steckt natürlich was anderes. Also ich finde, in der Frage, werden Obdachlose missbraucht oder instrumentalisiert, um gegen die Flüchtlinge zu hetzen. Ich habe daraufhin auch mit der Sozialamtschefin Frau Kader-Probst ein Interview geführt und die hat das alles widerlegt. Hat auch gesagt, nein, kein einziger Obdachloser wird schlechter oder weniger versorgt, dadurch, dass die Geflüchteten hier sind. Das wurde dann wirklich so gegeneinander ausgespielt. Spannend wäre jetzt, würde dieser Mann, der mich angerufen hat, das in der heutigen Situation wieder fragen. Weil wir haben ja jetzt eine andere Art von Flüchtlingen hier, von Geflüchteten hier. Und ich weiß nicht, ob er diese Polemik dann nochmal anwenden würde. Wir hatten da ja auch einen Text drüber, über diese Zweiklassengesellschaft bei den Geflüchteten, den ich sehr gut fand. Und ja, ich glaube, das würde sich der Mann jetzt nicht mehr erlauben, das zu fragen. Und da sieht man ja auch den wahren Sinn hinter der Frage. Ne? Also das konnte die Sozialamtsleiterin wirklich falsifizieren, dass dem nicht so ist, glaubhaft.
Soweit ich weiß, machen wir nicht so viele Langzeitstories. Warum machen wir das jetzt zu diesem Thema und erhoffst du dir ganz persönlich auch dabei was?
Ja, wir machen das zum Thema, weil wirklich wahnsinnig wenig darüber bekannt ist. Kann ich dich ja fragen, kennst du einen Obdachlosen, kennst du sein Schicksal, weißt du, warum der vorm Bahnhof steht, wie er da hingekommen ist und so. Und mir ging es ja ganz genauso. Und ich finde, das ist schon wichtig, auch vielleicht gewisse Hemmschwellen abzubauen zum Punkt, was erhoffe ich mir da. Da finde ich, ist durchaus auch die Aufgabe des Journalismus, das aufzuzeigen und auch vielleicht ein bisschen Hilfestellung zu geben, das zu verändern. Ich erinnere mich an eine Situation, da stand ich mit meinem Sohn vorm Hauptbahnhof und der wollte eine rauchen. Und es war niemand in der Nähe, der Feuer geben konnte, außer zwei Obdachlose. Die sahen auch ziemlich abgerissen aus. Und dann bin ich dahin und habe nach Feuer gefragt. Ne? Und da war eine gewisse Hemmschwelle auch durchaus bei mir. Da habe ich gedacht, Mensch, wie sind die drauf? Pöbeln die dich jetzt an oder so? Und es war ein ganz tolles Erlebnis, weil der hat meinem Sohn Feuer gegeben. Und dann haben wir noch kurz gequatscht und dann griff der auf einmal in seine Jackentasche und holte so einen kleinen Schokotaler raus und gab mir den und sagte, ja, komm mal her. Ne? Und dann guckte ich den so skeptisch an und sagte, ja, ich tue dir schon nichts. Ne? Auch da so zum Thema Vorurteile. Und gab mir dann plötzlich diesen Taler und sagte, ihr tut alle ganz schön viel für uns, ich möchte dir auch mal was geben. Das fand ich total toll, war ich sehr berührt, es war richtig schön.
Das ist irgendwie ein völlig schönes Erlebnis, ja. So wie du das schilderst. Schön.
Absolut, das war richtig schön. Ja, und um das nahe zu bringen und vielleicht ja zu dokumentieren, das sind keine Aussätzigen, nein, das sind Teile, die gehören zu unserer Gesellschaft. Und zu einer Gesellschaft, die ziemlich erbarmungslos ist und die Verantwortung dafür trägt, dass es Obdachlose gibt. Und da sollten wir unsere Augen nicht vor verschließen. Und man kann mit denen wunderbar in Kontakt kommen. Ich hatte einmal noch eine andere Begegnung mit einem obdachlosen Schauspieler. Das war im Rahmen der Aktion Meals on Wheels, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und dann habe ich bei der Gelegenheit, bei der Belieferung einmal den Christian kennengelernt am Hauptbahnhof. Der ist Schauspieler, ausgebildet in Dresden und Jena und heroinsüchtig. Und der ist nach Leipzig gegangen, weil er von einem Methadonprogramm gehört hat, von einem Entwöhnungsprogramm, an dem er gerne teilnehmen wollte. Und er hat dann auch zugegeben, ich war einfach zu naiv, was Wohnungen anging. Ich dachte, ich krieg schon irgendwie eine und bin mit Sack und Pack nach Leipzig und ich habe es nicht geschafft, eine Wohnung zu kriegen. Und der zum Beispiel, der hat sich unglaublich gewählt ausgedrückt und sehr, sehr selbstreflektiert, hat ja, wie gesagt, auch erwähnt, dass es naiv von ihm war und dass er jetzt weitersucht. Und das war auch eine tolle Begegnung. Er hat dann gesagt, also die Leute kriegen dann so ein Paket und es gibt immer mal ein Gespräch mit denen. Und der Christian hat gesagt, dass ihr das macht, das ist so eine tolle Geste für uns. Das zeigt uns, dass wir von euch nicht vergessen werden. Das ist viel wichtiger als das Paket an sich, die Gespräche. Dass wir wahrgenommen werden, dass wir nicht komplett ausgegrenzt werden, sind sie trotzdem natürlich insgesamt. Aber das empfand er als Wertschätzung. Und das finde ich auch sagenhaft wichtig, richtig toll.
Was kann man denn als einzelne Person für Obdachlose machen?
Also man kann sehr vieles tun. Man kann zum Beispiel Sachen spenden für die Bahnhofsmission in der kalten Jahreszeit, vor allen Dingen Schlafsäcke, Isomatten. Aber Obdachlosigkeit ist ja kein saisonales Phänomen. Also man kann genauso im Sommer zum Beispiel, wenn es heiß ist, Wasser spenden. Entweder den Obdachlosen direkt eine Flasche Wasser hinstellen oder der Bahnhofsmission ein Sixpack aus dem Supermarkt nebenan bringen. Dann gibt's ja genug. Kleidung ist auch wichtig. Da würde ich aber empfehlen, das Team der Bahnhofsmission selber zu fragen, weil das wechselt auch immer mal. Die Bedarfe wechseln einfach. Also da kann man eine ganze Menge machen. Dann gibt's natürlich auch immer mal die Möglichkeit, was zu spenden, sowohl der Bahnhofsmission als auch so temporären Projekten wie diesem Projekt in dem Hostel. Die mussten das ja auch finanzieren, dass die da beherbergen. Da haben die Spenden gebraucht, da haben die ein Crowdfunding gemacht und auch die Summe eingespielt, soweit ich weiß. Also da kann man sowohl finanziell als auch mit Sachen einiges Gutes tun. Und was ich gerade schon mal gesagt habe, was die Leute wirklich schätzen, ist in Anführungszeichen ein Gespräch spenden. Also wirklich Aufmerksamkeit signalisieren und Signale aussenden. Ihr seid nicht am Rand, mit euch will ich nichts zu tun haben, sondern ich will was mit euch zu tun haben, ich will was über euch erfahren. Und das ist für die ganz besonders wichtig.
Wenn man eben auch angesprochen wird, auf der Straße nach Geld gefragt wird, dann eben, wenn man nichts geben möchte, auch freundlich Nein sagen. Das kann man ja auch durchaus machen, das tut ja nicht weh. Und genau. Nicht einfach vorbeilaufen.
Auf jeden Fall, weil es ist schon mal, auch das ist schon ein Zeichen von Aufmerksamkeit. Und da kann man immer noch schauen, will ich dem oder der Geld geben oder will ich stattdessen, weil ich ja nicht weiß, was die Person mit dem Geld macht, kauft sie sich Alkohol und betrinkt sich. Wenn man da sicher gehen will, kann man genauso gut fragen, kann ich Ihnen ein Brötchen holen oder sowas. Das ist dann auch sehr, sehr hilfreich. Und beim Thema Alkohol, da gibt es übrigens auch konträre Meinungen. Zum Beispiel im Winter, wenn jemand mich fragen würde, ich brauche dringend Alkohol, mir ist kalt. Ich hätte früher generell gesagt, nein, ich fördere nicht seine Suchterkrankung. Aber es ist ganz klar, dass kalter Entzug lebensgefährlich ist, gerade in der Kälte, bei niedrigen Temperaturen. Und andererseits der Alkohol denen über die Nacht hilft, das muss man ganz klar sagen. Deswegen finde ich es schwierig, per se zu sagen, nein, es gibt auf keinen Fall Alkohol. Hätte ich früher auch nicht so gesagt. Also das sage ich jetzt so mit dem Erkenntnisgewinn.
Ich finde es so komisch zu sagen, wir und die. Das kristallisiert sich ja auch ein bisschen aus unserem Gespräch hier gerade heraus. Das fühlt sich so befremdlich an.
Ja, das ist, ja, geht mir genauso. Der Julian hat das so schön gesagt und hat durch seine Bemerkung auch so eine Leichtigkeit da reingebracht. Der hat, als er mir dieses Gelände gezeigt hat, wo die Leute übernachten, gesagt, das kennt ihr normalen Menschen ja nicht. Das war überhaupt nicht anklagend, sondern das war so, ja, so wie er das so sieht, ne? Wo ich mich dann auch gefragt habe, ja, unnormal ist der Julian ja auch nicht. Und was ist eigentlich normal? Ist das eigentlich normal, dass es Obdachlose gibt? Kann man sich ja auch mal fragen. In anderen Ländern, ja, es gibt in vielen Ländern oder in den meisten Ländern Obdachlose, aber was sind das dann, sind das eigentlich Verlierer? Sind das welche, die es einfach nicht geschafft haben? Bis hin, es gibt welche, die sagen, ja, das ist ja der Abschaum der Gesellschaft, was ich ganz, ganz schwierig finde. Nicht nur schwierig, das finde ich einfach beschissen. Und wir können uns genauso gut fragen, vielleicht ist ja auch unsere Gesellschaft der Verlierer, dass die so viele Obdachlose produziert. Und es werden immer, immer mehr. Also die Bahnhofsmission hat mir gesagt, jetzt nicht nur wegen der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine, sondern vorher, schon lange, lange vorher, es gibt deutlichen Zuwachs von Gästen dort. Also die Zuflucht suchen, die Gespräche suchen. Eine ganz klare Folge der Gentrifizierung, auch in unserer Stadt. Also dass Wohnraum nicht mehr erschwinglich ist oder die Leute rausfliegen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können und die landen dann in der Bahnhofsmission, die landen dann in der Tafel. Da haben wir auch eine aktuelle Berichterstattung dazu drin, dass die Tafel dem kaum noch Herr werden kann, weil es so viele Leute gibt und bald vielleicht weniger Ware oder zu wenig Personal. Das ist insgesamt ein riesiges Problem unserer Gesellschaft, dass die Schere immer weiter auseinandergeht, die berühmte Schere zwischen Arm und Reich.
Zusammengefasst könnte man ja auch sagen, eigentlich könnte es uns alle treffen, im Endeffekt wegen Gentrifizierung und so weiter und so weiter.
Ganz, ganz sicher, das unterschätzen viele, aber dieser Satz, der ja schon häufiger gesagt wurde, uns kann es alle treffen, der ist absolut wahr. Keiner von uns weiß, ob er oder sie morgen eine psychische Erkrankung hat und daraufhin zu wenig Geld bekommt oder kein Geld mehr, keinen Job mehr hat, angeschwärzt wird, was sein Verhalten angeht, aus der Wohnung fliegt, sich verzockt, eine falsche Investition tätigt oder so. Es gibt so viele Sachen. Keiner ist davor geschützt. Deswegen sollte man da eine Menge Demut haben, glaube ich.
Ich bin schon ganz gespannt, wie es jetzt auch mit Julian weitergeht.
Und ich auch.
Ja, wie deine Treffen mit ihm so werden. Wir können das ja alles dann bald lesen. Hast du schon einen kleinen Ausblick? Weißt du, also du bist ja bestimmt in Kontakt mit ihm. Weißt du da schon was?
Ja, wir schreiben uns relativ regelmäßig. Ich sag mal so im Schnitt mindestens einmal die Woche. Frage ich ihn, wie es so geht. Er musste kürzlich seine Location wechseln. Also da waren Polizeibeamte da, die haben ihm mehr oder weniger hinaus komplimentiert und seine beiden Mitbewohner. Er hat jetzt einen neuen Ort, also ich bin da immer auf dem Laufenden. Und was ich ganz toll finde, er hat mir jetzt in Aussicht gestellt, dass ich mal zu den dreien zu ihrem Ort komme, wo sie gerade übernachten, dass ich das mal sehen kann, wie das, ja, dass ich da einen Eindruck kriege. Und das finde ich ziemlich, also erstmal sehr vertrauensvoll und auch sehr, sehr spannend. Und das trägt zur Horizonterweiterung ganz bestimmt bei.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Danke, Marc, für den Einblick.
Bitte. Sehr gerne.
Ja, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen direkt zur Folge habt, könnt ihr euch an Marc wenden. Seine E-Mail-Adresse packen wir in die Shownotes, genauso wie seinen Text und alle weiteren Informationen, die ihr so benötigen könnt. Außerdem auch noch eine ganz interessante Geschichte. Unsere Kollegin Regina Katzer hat ein Paar getroffen, das sich bewusst zur Obdachlosigkeit entschieden hat. Diese Geschichte verlinken wir euch ebenfalls in den Shownotes. Und ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut, habt eine schöne Woche und passt auf euch auf. Bis dann.